Wolltest du schon mal etwas wirklich gut machen, wirklich richtig machen, aber du wusstest nicht genau wie? Es gehört zu den besonderen Herausforderungen des Lebens, dass Situationen und Probleme oft nicht so eindeutig und so klar sind, wie wir es uns wünschen oder wie wir es uns vielleicht auch einreden wollen. Bei der Wahl eines Berufs spielen nicht nur Geld oder die Arbeitsstunden eine Rolle, sondern es gibt viele Dinge, die mit ins Gewicht fallen. Oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, da offenbart sich schnell, wie komplex die menschliche Seele ist. Wie viele Dinge zusammenkommen bei einer Entscheidung oder bei Problemen. Wenn die Zusammenhänge kompliziert sind, die Gefühle durcheinander gehen, die möglichen Konsequenzen so schwer einzuschätzen sind, dann wünschten wir uns vielleicht eine ganz klare Weisung, einen ganz eindeutigen Weg. Und auf einige Fragen gibt uns die Bibel solch eine deutliche Wegweisung. Diesen Weg geh und wende dich ab von diesem Weg. Ganz klare Weisung. Doch in vielen Fragen gibt es kein direktes Gebot Gottes oder einen Weg, der ganz eindeutig sündig und falsch ist. Sondern die Bibel, sie gibt uns Prinzipien und Hilfen, mit denen wir um das Gute ringen müssen. Indem wir prüfen müssen, was zum Guten führt. Das heißt, wir müssen nachdenken und prüfen, wir müssen abwägen und Gott um Weisheit flehen. Das hat nichts mit geistlicher Schwachheit oder Unwissen zu tun, sondern sogar der Apostel Paulus erkannte solche Umstände, in denen er darum ringen musste, was nun das Richtige und Gute ist. Und davon lesen wir in unserem heutigen Bibeltext, in unserem heutigen Predigtext in Philemonbrief, die Verse 12 bis 14. Brief an Philemon. Und hier lesen wir die Verse 12 bis 14. Den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Paulus war ein Apostel. Er war ein Gesandter Jesu Christi. In Wunder und Zeichengaben bestätigte Jesus die Berufung von Paulus und er schenkte ihm übernatürliche Offenbarungen und sehr viel Erkenntnis in den Ratschluss Gottes und praktische Weisheit in den vielen Belangen der Gemeinde im ersten Jahrhundert. Doch hier gibt uns Paulus einen Einblick in sein eigenes Ringen um die richtige Entscheidung. Ich will das Richtige tun, ist die Überschrift dieser Predigt und auch der Grundton, mit dem der Apostel diese Zeilen hier schreibt. Ich will das Richtige tun. Und ich glaube, das sage ich wirklich zum allerersten Mal in einer Predigt, ich habe heute 7 Punkte. Es sind nämlich 7 Aspekte, mit denen Paulus hier umgeht und ringt, um die richtige Entscheidung zu treffen. Aber es sind 7 kurze Punkte. Zum einen das Recht. Den habe ich zu dir zurückgesandt, schreibt Paulus. Die Rede hier ist von Onesimus, ein Diener, ja sogar ein Sklave, der seinem Herrn davongelaufen ist. Er hat seine Arbeit verlassen, vermutlich sogar etwas gestohlen und er ist nach Rom geflohen. Und in Rom begegnete Onesimus Paulus. Und Onesimus fand zum Glauben, er ist Christ geworden durch die Predigt von Paulus. Und wir können uns vorstellen, wie Paulus Onesimus sagte, ja Onesimus, du hast ein ganz neues Leben durch Christus. Jesus hat dir all deine Schuld vergeben, deine Untreue, deinen Diebstahl, deinen Hass. Du bist vergeben. Du bist versöhnt mit Gott. Du bist ein Kind Gottes geworden. Ist das nicht wunderbar? Doch Paulus, er schreibt diesen Brief an Philemon, dem Herrn von Onesimus. dem dieser weggelaufen ist. Und Paulus weiß, Philemon hat nach wie vor ein Recht auf Wiedergutmachung. Sünden haben Konsequenzen. Und die Vergebung der Sünden hebt nicht einfach alle Verantwortung auf. Paulus ringt in dieser Situation mit dem Recht von Philemon als Arbeitgeber und Besitzer. Als Recht von Philemon, dem Unrecht angetan wurde. Ja, Onesimus, er kommt, er floh von Philemon. Er hat ihn unrechtmäßig verlassen. Und es ist wohl Paulus Pflicht, ihn zurückzusenden, wo er herkam, wo er eigentlich seine Verantwortung hat. Nun, klingt ganz einfach, oder? Wieso muss man da groß ringen? Paulus, warum machst du denn überhaupt solche Gedanken? Nun, nach römischem Recht erwartete entlaufene Sklaven, wenn sie gefasst wurden, harte Strafen. Sie wurden entweder ausgepeitscht oder per Brandeisen gebrandmarkt als solche, die geflohen sind. Sie konnten auch in Ketten gelegt werden oder sogar zu Tode gekreuzigt werden. Ja, es gibt ein Recht, eine Pflicht nach dem vorherrschenden Gesetz, aber hier sind große Gefahren und Sorgen mit verbunden. Kann Paulus das riskieren? Ist das Recht dieses Gesetzes richtig? Ist das verantwortbar? Was wird Philemon mit Onesimus machen, diesem entlaufenen Sklaven, wenn Paulus ihn zurücksendet? Ist das richtig? Ist das verantwortlich? Offensichtlich machte Paulus sich darüber Gedanken. Wie ist das mit uns? Wie ist es mit dir? Beziehst du in deine Entscheidungen mit ein, was sich gehört, was rechtens ist, ob es einen rechtmäßigen Anspruch gibt? Wer hat welche Verantwortung? Wer hat welchen rechtmäßigen Anspruch? Das Evangelium, die Vergebung der Sünden, löst nicht einfach alle zwischenmenschlichen oder staatlichen Verpflichtungen auf. Und damit hatten die Gemeinden im ersten Jahrhundert zu ringen. Und damit müssen wir ringen, wenn wir das Richtige tun wollen. Wer hat ein Recht? Wo stehe ich in Verantwortung? Zweitens, die Gefühle. Was die Entscheidung für Paulus besonders schwer macht, sind seine Gefühle. Den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihn, das ist mein Herz. Paulus hat schon zuvor gesagt, Onesimus ist wie ein Sohn für ihn geworden. Er hat eine tiefe emotionale Bindung zu ihm aufgebaut. Onesimus ist durch die Predigt von Paulus zum Glauben gekommen. Und Paulus sagt, ich habe ihn gezeugt in meinen Ketten. Er ist wie ein Sohn für mich. Ein neues Leben ist entstanden durch die Gnade Gottes. Und er hat die Predigt von Paulus gebraucht und das hat Paulus und Onesimus sehr eng verbunden. Und hier schreibt er, Philemon, ich fühle mich, als müsste ich mein eigenes Herz, mein Innerstes herausreißen, wenn ich Onesimus gehen lasse. Onesimus wegzuschicken ist eine absolut schmerzhafte Trennung für mich. Es ist, als ob ein Teil von mir selbst aufgegeben werden muss. In seinem Satz, er stockt irgendwie. Ihn, das ist mein Herz. Er betont, ich habe Onesimus so lieb gewonnen. Mein Herz, oder man kann auch sagen, mein Innerstes. Paulus ist hier ganz ehrlich. In Vers 13 schreibt er, ich wollte ihn bei mir behalten. Ja, er wünschte sich sehr, Onesimus nicht wegschicken zu müssen. Er fühlte sich mit ihm so verbunden, dass er hier ganz offen gesteht, also mein Wunsch, mein Verlangen war, dass Onesimus hier bleiben konnte. Und Paulus macht hier auch in seiner Wortwahl ganz deutlich, es geht hier nicht um einen rationalen Willen, sondern um die innere Neigung, um den herzlichen Wunsch, um das, was er fühlt. Das, was seine Gefühle ausfüllt, ist, ich möchte ihn gerne hier behalten. Und wir merken hier, Paulus war ein Mann, der fühlen konnte. Und nicht nur das, er war sogar ein Mann, der darüber reden konnte. Dafür sind wir Männer nicht unbedingt bekannt, aber das ist wichtig. Paulus prüft sein eigenes Herz. Er prüft seine Gefühle und er bemerkt, ja, das wünscht mein Herz. So fühle ich. Das bewegt mein Innerstes. Und er ist sogar so demütig und so aufrichtig, dass er das sogar Philemon schreibt. Nicht nur seinen letzten Entschluss, nicht nur das, was er am Ende als Ergebnis herausbekommen hat, sondern er schreibt, wie er ringen musste mit seinen Gefühlen. Onesimus, er ist mir ein enger Freund, ein liebes Kind, ja, wie mein eigenes Herz geworden. So fühle ich. Das hätte ich mir gewünscht. Ihn gehen zu lassen, zerreißt mich innerlich. Es geht so ganz gegen meinen Wunsch. Es geht so völlig gegen meine Gefühle. Mit dem Glauben sind auch freundschaftliche Gefühle erwachsen. Und ich muss dich nicht fragen, ich muss euch nicht fragen, ob Gefühle in euren Entscheidungen eine Rolle spielen. Natürlich tun sie das. Die Frage ist vielmehr, bist du dir dessen bewusst? Bist du dir dessen bewusst? Stellst du dir ehrlich vor Augen, was dein Herz wünscht und fühlt? Die Gefahr ist nämlich, dass unsere Gefühle unsere komplette Beurteilung einer Situation bestimmen. So wie wenn ich eine Sonnenbrille aufsetze, sagen wir mal mit blauen Gläsern, mit dunkelblauen Gläsern, und mir ist aber überhaupt nicht bewusst, dass ich solch eine Sonnenbrille aufhabe. Und ich wundere mich, ist alles ziemlich blau hier. Also ein paar wärmere Farben täten dem Raum hier mal ganz gut. Und ich merke aber gar nicht, dass meine Gefühle, meine komplette Wahrnehmung färben. Wir bemerken oft nicht, wie sehr wir einfach unseren Emotionen verfallen und wie wenig wir wirklich sachlich die Dinge angehen. Dieser Ruf, wir sollen einfach unserem Herzen folgen, ist einfach gefährlich. Weil das heißt, tu einfach, was du fühlst. Paulus tut nicht einfach das, was er fühlt. Er weiß, mein Herz ist nicht unbedingt vertrauenswürdig. Meine Gefühle sind nicht unbedingt das, was gut ist. Er prüft es. Und Paulus handelt hier geistlich. Er ringt um das Gute, nicht indem er alle Gefühle außen vor lässt, wie so stoische Philosophen, die sagen, also alles, was mit Gefühlen zu tun hat, das ist überhaupt nicht angemessen. Nein, so handelt Paulus nicht. Aber er prüft sich selbst. Er versucht, seine eigenen Gefühle zu bewerten, zu beurteilen. Und er erkennt, was er fühlt, damit er es richtig einordnen kann. Drittens, der Vorteil. Es geht hier ganz pragmatisch weiter. Paulus überlegt, was wäre denn eigentlich der direkte Vorteil von dieser oder jener Entscheidung? Und er erkennt ziemlich deutlich, also Onesimus hier zu behalten, das hätte einen ganz praktischen Nutzen für mich. Vers 13, ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir diene. Nun, immerhin saß Paulus gerade in Haft in Rom. In seiner Situation war es kein Kerker, wie man sich das vielleicht mal vorstellt, sondern eine Art Schutzhaft oder Hausarrest unter Bewachung. Er wartete auf seinen Prozess. Aber er durfte das Haus nicht verlassen. Er war festgekettet. Ein römischer Soldat bewachte ihn. Doch das bedeutete, er war angewiesen auf Freunde, die ihn mit Essen versorgten, die ihm Papyrus und Tinte brachten zum Schreiben. Überhaupt alles für Paulus machten und organisierten, wozu man vor die Tür gehen musste. Seit nun Onesimus da war, und vor allem seit er Christ geworden ist, da war der Gefängnisaufenthalt für Paulus wesentlich einfacher. Er war Paulus eine echte Hilfe. Er unterstützte ihn mit Fleiß und mit Geschick, so dass Paulus hier sogar betont, ich würde ihn gerne für mich selbst hier behalten. Er ist mir wirklich nützlich, Philemon. Er ist wie ein Geschenk von Gott. Es geht mir so viel besser mit ihm. Es ist angenehmer, es ist bequemer, er ist eine große Hilfe für mich selbst. Ihn hier zu behalten, ist nicht nur irgendwie so eine emotionale Entscheidung, sondern es hätte einen ganz praktischen Nutzen. Und demzufolge wäre es ein schwerer Verlust, ein echtes Opfer, Onesimus wegzuschicken. Es würde Paulus Umstände und seine Lebenssituation verschlechtern. Es würde vieles komplizierter machen für ihn. Und wieder spricht Paulus das sehr offen an. Er verdreht das nicht irgendwie und sagt, ich denke überhaupt nicht nach über das, was es mir nutzen könnte. Ich bin so geistlich, dass ich da überhaupt nicht ein Stück weit dran denke. Nein, er schreibt es hier ganz offen. Er sagt, ja, ich denke drüber nach, was das für einen Nutzen für mich hätte. Und er macht sich Gedanken darüber und er ringt damit. Ist das gut? Ist das richtig? Ist es angemessen, über diesen Vorteil nachzudenken? Wie ist es mit dir? Bist du dir bewusst, welches Gewicht deine praktischen Vorteile in deinen Überlegungen spielen? Ich will das Richtige tun. Ich will das Gute tun. Und irgendwie kommt immer das bei raus, was mir am meisten nützt. Paulus bemerkt das. Und er prüft sich da auch selbst. Ich wollte ihn gerne für mich selbst behalten. Ich weiß, es hätte einen Vorteil für mich. Und ich prüfe, ob das richtig ist. Viertens. Die Vermutung. Es geht noch weiter. Paulus, er hat nach ganz unterschiedlichen Optionen, nach Möglichkeiten, nach Alternativen gesucht, um die Situation zu retten. Und eine Idee kam ihm auf, um die entstandene Spannung eventuell aufzuheben, um all diese Wogen zu glätten. Er vermutet oder er spekuliert. Wie würde Philemon handeln, wenn er und nicht Onesimus in Rom bei mir wäre? Vers 13. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Was meint Paulus damit? Philemon und Paulus waren Freunde. Sie haben schon zusammen für das Evangelium gearbeitet. Sie waren herzlich verbunden, als sie sich das letzte Mal gesehen hatten. Und Paulus überlegt, Philemon, wenn du hier bei mir wärst, ich weiß, ja, ich bin mir ganz sicher, du hättest mir als guter Freund mit voller Hingabe gedient und mich, wo es nur geht, unterstützt, um meine Gefangenschaft zu erleichtern hier. Ich weiß, du hättest alles in Bewegung gesetzt. Und du wärst mir ein echter Freund, eine echte Hilfe gewesen. Nun, Philemon ist in Kolosse und Paulus in Rom. Philemon kann Paulus nicht in der Weise dienen, wie er es bestimmt getan hätte, wenn Paulus in der Nähe gefangen gehalten würde. Doch nun, Philemon, hatte ich mir überlegt, könnten wir die ganze Geschichte nicht so beurteilen, als hättest du Onesimus als deinen besten Diener zu mir geschickt, um mir zu dienen in deinem Auftrag. Wäre das nicht eine Option? Dann wäre Onesimus nach wie vor deiner. Nicht ein entlaufener Sklave, sondern du könntest sagen, ein gesandter Sklave. Aber er könnte hier bleiben, hier in Rom. Er würde sozusagen dir dienen, indem er mir dient. Weil ich weiß, wenn du hier gewesen wärest, du hättest mir gedient. Und jetzt könnte doch Onesimus an deiner Stelle mir dienen. In deinem Auftrag mir dienen. Ihr merkt, Paulus hat sich richtig Gedanken gemacht. Ob man nicht hier einen Kompromiss finden kann, der für alle Seiten von Vorteil ist. Er vermutet bei Philemon die beste Gesinnung. Er unterstellt ihm sozusagen die allerbesten Absichten und er überlegt sich ein Szenario, in dem alle Parteien gut bei wegkommen können. Er sucht nach einem weisen, nach einem praktischen Ausgleich, so dass Philemon seine Ehre behält und Paulus die Hilfe behalten kann. Das ist keine Täuschung. Es ist wirklich der Versuch, dem Gegenüber entgegenzugehen. Und Paulus, er schreibt es auf und sagt, das war eine Überlegung, die ich hatte. Das war ein Vorschlag, den ich dir unterbreiten wollte. Und oftmals ist es nicht verkehrt, zu überlegen, okay, vielleicht gibt es nicht nur die eine Position und die andere Position und wir kämpfen so lange, bis einer gewinnt, sondern zu gucken, gibt es vielleicht eine Möglichkeit des Ausgleichs, einen Weg zu finden, wie beidem gerecht werden kann. Ja, Paulus, er überlegt hier, er stellt eine Vermutung, eine Möglichkeit an. Fünftens, die Bedeutung. Ich weiß nicht, vielleicht gehören einige von euch zu den Listenschreibern bei schwierigen Entscheidungen. Ihr malt euch zwei Spalten auf. Über die erste malt ihr ein Plus und über die zweite ein Minus. Und dann schreibt ihr in die Plusspalte alle Argumente, die für eine Sache sprechen und in die Minusspalte alle, die dagegen sprechen. Und dann zählt ihr am Ende, wie viele Plusargumente und wie viele Minusargumente es gibt. Das kann helfen bei Entscheidungen. Aber was ist denn eigentlich, wenn gleich viele Punkte in beiden Spalten sind? Dann ist man so schlau wie zuvor. Oder wenn die eine Spalte zwar mehr Punkte aufweist, aber die Argumente viel unwichtiger sind als die wenigen anderen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich sage, also für diese neue Arbeit, die mir in Aussicht steht, dafür spricht eine sehr modische Arbeitskleidung. Also das sieht wirklich professionell aus, damit sehe ich sehr elegant aus. Dagegen spricht, dass ich mit meiner Familie in ein anderes Land ziehen müsste und die Kinder aus den Schulen und so weiter und so fort, ist ein bisschen kompliziert, aber naja, 1:1. Ja, in der Beurteilung muss man auch auf die Bedeutung schauen. Auf die Bedeutung einzelner Argumente. Wie wichtig, wie bedeutsam ist so ein Argument eigentlich? Und auch das hat Paulus bedacht. In Vers 13, ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Philemon, es geht ja hier nicht nur um einen Gefängnisaufenthalt, der unbequem ist, der mühsam ist. Ich bin gefangen wegen des Evangeliums. Und der Dienst, den Onesimus hier macht, ist nicht nur Essen kochen und Müll rausbringen. Sein Dienst ist ein Dienst am Evangelium. Er dient den Gemeinden. Ja, es dient Christus und der Ausbreitung des Reiches in dieser Welt. Kann es denn etwas Bedeutenderes geben? Es geht hier nicht um Selbstsucht oder um persönliche Vorteile. Es ist ein Dienst für das Evangelium. Ich bin gefesselt, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Ich bin gefangen. Aber sogar aus diesem Gefängnis hinaus geht das Evangelium in alle Welt. Das, was Onesimus hier tut, es ist, dass er dient mir in den Fesseln des Evangeliums. Ich bin gefangen um des Evangeliums willen. Und sein Dienst ist ein Dienst für das Evangelium. Was ist wirklich wichtig? Was ist bedeutend? Was dient nicht nur dem eigenen Interesse, sondern was ehrt Christus? Was fördert die Gemeinde? Was führt zum Wachstum des Glaubens? Ist dir das wichtig in deinen Entscheidungen? Beziehst du das mit ein? Welche Rolle spielt hier das Evangelium? Ich suche eine Universität, wo ich studieren kann. Welche Rolle spielt die Gemeinde? Gibt es eine Gemeinde? Ich suche eine Frau. Welche Rolle spielt der Glaube? Was ist wirklich bedeutsam? Was ist wirklich wichtig? Was übertrifft vielleicht die Bedeutung von meinen Gefühlen, von meinen persönlichen Vorteilen? Sechstens, die Moral. Paulus bemerkt, die Argumente, die ich hier gerade vorbringe, die könnten ziemlich manipulativ und aufzwingend sein. Er würde von Philemon etwas fordern, was dieser eigentlich gar nicht freiwillig tun wollte. Und so würde Paulus Philemon in falscher Weise ausnutzen oder bedrängen. Philemon zu sagen, ich diene dem Evangelium, deswegen egal, was ich jetzt sage, ich habe immer Trumpf. Egal, was ich sage, mein Argument wiegt schwerer als deins. Paulus merkt, nein, das wäre falsch. Das wäre falsch. Es wäre moralisch falsch. Es wäre unmoralisch, selbst wenn die Argumente für sich gesprochen stimmen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Es gibt solche Wortakrobaten. Und die reden mit dir und am Ende des Gesprächs denkst du, ja, links ist rechts und rechts ist links und oben ist unten und schwarz ist weiß und weiß ist schwarz. Irgendwie weiß ich überhaupt nichts mehr, was ich denken soll. Aber was er sagte, das klang irgendwie alles so richtig und wichtig und ja, jetzt weiß ich auch nicht. Ich mache einfach das, was er sagt. So will Paulus nicht handeln. Die Entscheidung und das Gute und das Richtige, wonach er ringt, soll nicht einfach nur überredende Worte sein. Und darum betont Paulus, Vers 14, aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Könnt ihr euch vorstellen, er ist in seiner Diskussion, in seiner Argumentation so weit, dass er Philemon völlig in die Ecke gedrängt hat und er weiß, ich muss jetzt nur noch ein Wort sagen. Und er sagt, okay. Und jetzt geht Paulus einen Schritt zurück und sagt, nein, so will ich nicht vorgehen. Ohne deine echte Überzeugung, ohne dein Einverständnis in dieser Sache möchte ich gar nichts tun, möchte ich nichts entscheiden. Egal, wie viel auf dem Spiel steht, aber ich will dich nicht mit Worten zu etwas überreden, was du nicht mit ganzem Herzen und vollem Bewusstsein mitgehen kannst. Ich will, dass die Liebe und die Aufrichtigkeit und die Freiheit im Glauben erhalten bleibt. Paulus macht sich Gedanken über die Moral. Er macht sich Gedanken über die Macht seiner Worte. Er macht sich Gedanken über die Mittel, die er gebraucht. Und prüft, ist das gut? Ist das richtig? Und das, was ich von Philemon verlange, wäre das gut? James hat es so treffend heute Morgen auch gesagt. Äußerlich das Richtige zu tun, ohne die innere Herzenshaltung, ist kein Gewinn. Paulus wünscht, dass Philemon das Gute tun kann, aus Liebe und völliger Überzeugung und nicht gezwungen, nicht aufgezwungen, sondern freiwillig und von Herzen. Und darum siebtens das Vertrauen. Zuletzt, und das ist bemerkenswert, zeigt Paulus Vertrauen. Vertrauen in das Wirken Gottes. Vertrauen in die Wirksamkeit des Glaubens in dem Christen zum Guten. Ihr kennt vielleicht den Spruch, wenn es gut werden soll, dann musst du es selbst machen. Wenn es was werden soll, dann muss ich es selbst machen. Paulus denkt hin und her. Was ist das Richtige? Wie kann es gut ausgehen? Was kann ich tun? Was soll ich machen? Wie kann ich etwas zum Guten lenken? Aber er kommt zu dem Schluss, alleine kann ich das Gute in dieser Situation nicht erreichen. Es kann nur gut werden, wenn Gott das Gute wirkt. Nicht durch meine Manipulation, nicht durch meine überredenden Worte, sondern wenn er in das Herz von Philemon eingreift. Damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Deine Wohltat, Paulus spricht hier wörtlich, dein Gutes. Er vertraut darauf. Ja, in Philemon kann etwas Gutes hervorkommen. Er vertraut darauf, Gott wird etwas Gutes in Philemon wirken. Und auch wenn ich es nicht kontrollieren kann, auch wenn ich es nicht bestimmen kann, ich vertraue darauf, dass Gott es zum Guten gebraucht. Und das ist genau das, wofür Paulus zu Beginn des Briefes gebetet hat. Erinnert ihr euch? Dass Philemon das Gute erkennen möge, das durch den Glauben in ihm ist und dass dieses Gute wirksam werde für Christus. Dafür hat Paulus gebetet. Und jetzt zeigt er, dass er darauf vertraut, dass Gott wirkt. In diesem Ringen. Paulus versteht, dass er das Gute und das Richtige nicht bestimmen kann, aber dass er mit zum Guten beitragen kann, indem er sich seiner eigenen Gefühle und Gedanken aufrichtig bewusst wird. Und indem er auf verkehrte und eigenmächtige Handlungen bewusst verzichtet. Und es damit Philemon nicht schwerer macht, als es sein muss. Und er, auch hier durch seinen Brief, alle Beteiligten zu einer guten und gläubigen Gesinnung ermutigt und ihnen ein Beispiel gibt, die eigenen Herzen zu prüfen und zu schauen, was ist gut, was dient Christus. Letztendlich sendet er Onesimus zu Philemon zurück. Ohne Sicherheiten. Ohne Garantie. Er sendet ihn zurück mit diesem Brief, in dem er sein Ringen um das Richtige beschreibt. Und er gibt Philemon die Möglichkeit und das Vertrauen, selbst den Konflikt mit Onesimus zum Guten zu bereinigen. Und er gibt Onesimus trotz der Gefahr die Möglichkeit, sich seiner Schuld zu stellen und so weit wie möglich es wieder in Ordnung zu bringen. Und der Brief ist auch an die ganze Gemeinde adressiert, weil die ganze Gemeinde hier die Gelegenheit hat, dankbare Annahme zu üben zum Guten. Die Weise, wie nun hier der Glaube zum Guten wirken konnte, bei Philemon, bei Onesimus und in der ganzen Gemeinde, das hat schließlich dem Evangelium und dem Reich Gottes und der Ehre Christi mehr gedient als alle praktische Hilfe in Rom. Glaubt ihr nicht auch? Versöhnung fand statt. Ein Zeugnis wurde aufgerichtet. Jesus, der Retter von Sündern, wurde gepriesen, weil Paulus sich durchrang, bei aller Schwierigkeit und Sorge auf das Gute zu vertrauen, dass Gott in und durch Menschen selbst in schwierigen Situationen wirkt. Und für Paulus war es ein Ringen. Ein geistliches Ringen. Wir finden hier einiges an ganz praktischen Anregungen, aufrichtig, ehrlich, selbstreflektiert und bedacht, nach Weisheit zu suchen und um das Richtige und das Gute zu ringen. Aber ich möchte zwei besondere Anwendungen hervorheben. Zum einen, ringe um das Richtige, denn es ist möglich durch Christus. Normalerweise ist so ein inneres Ringen um das Gute uns Menschen ganz fremd. Das blenden wir leicht mal aus, aber nicht das Abwägen oder Nachdenken an sich ist uns Menschen fremd. Nee, wir Menschen denken viel nach. Die meisten Menschen denken viel nach. Natürlich grübeln wir. Oh, welche Entscheidung hat den größten Nutzen für mich? Wo mache ich am meisten Gewinn? Wie kann ich meinem Herzen folgen, dass ich meinen Gefühlen nachlaufen kann, meine Wünsche und Gefühle befriedigen kann? Und natürlich machen wir uns darüber nach Gedanken. Natürlich gibt es Entscheidungen, wo wir all das versuchen abzuwägen, um zu dem Schluss zu kommen, was dient mir am meisten. Das kennen wir alle. Aber die Bibel sagt, das Gute und das Richtige zu wollen, das ist uns völlig fremd. Durch die Sünde ist kein Wille zum Guten, kein Wunsch nach dem wirklich Richtigen, nach dem, was Gott ehrt, nach dem, was recht ist in seinen Augen, nach dem, was gut ist vor dem heiligen Gott. Oh, dazu gibt es kein Wunsch im natürlichen Menschen. Das Gute zu suchen, auch wenn es vielleicht gegen unsere Gefühle oder gegen unsere Vorteile geht, das ist völlig unnatürlich. Wie ist es überhaupt möglich, dass ein Mann wie Paulus hier in so einer schweren Situation im Gefängnis bereit ist, Onesimus gehen zu lassen, obwohl er so damit zu ringen hatte, obwohl es so sehr gegen seine Gefühle und gegen seinen praktischen Vorteil ging? Es ist durch den Glauben an Jesus Christus, dass er für das Gute ringen konnte. Wer an Jesus glaubt, der ist nicht mehr versklavt durch die Begierden der Sünde. Die Bibel sagt sogar, er ist nicht mehr unter dem Willen des Teufels gebunden, sondern er kann das Gute wünschen und wollen. Jesus wirkt Gutes in den Gläubigen. Durch seinen Geist bringt er Gutes hervor. Das ist was Neues. Warum ist das möglich? Weil Jesus als erster Mensch dieses Ringen um das Gute gewonnen hat. Wisst ihr, dass Jesus so gerungen hat um das Gute? Mehr noch als Paulus? Viel mehr noch als du oder ich? Im Garten Eden haben die ersten Menschen, Adam und Eva, schändlich versagt. Sie wollten das Böse mehr als das Gute. Sie wollten ihren Vorteil mehr als die Ehre Gottes. Sie wollten ihre Gefühle und ihre Begierden befriedigen und nicht das Gute und das Richtige. Aber in Jesus ist Gott Mensch geworden und er erfüllte das ganze Recht, das Gesetz Gottes und jede Pflicht, jede Verantwortung, die der Mensch vor Gott hat. Er war bereit, seinen Willen und allen Eigennutz aufzugeben. Er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde gering, er wurde verachtet. Er, der Schöpfer der ganzen Welt, durch dessen Wort alles in dieser Welt überhaupt erhalten wird. Er hatte nicht einmal einen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er suchte nicht seinen Vorteil. Er suchte nicht, sich selbst zu gefallen. Er wurde in allem versucht, sagt die Bibel. Er kämpfte in seinen Gedanken und in seinen Gefühlen, so dass er bezeugte, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Er schwitzte Blut vor Plage und Kampf im Garten Gethsemane. Wer will mir sagen, dass Jesus nicht zu ringen hatte für das Gute? Er betete dennoch, nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er sandte nicht nur sein Herz weg, nein, er opferte sein Leben für Sünder. Er gab alles auf. Für Sünder wie dich und mich, die den Tod verdient haben. Die kein Recht mehr hatten. Wie ein entlaufener Sklave. Und er nahm unsere Sünden auf sich, um uns seine Gerechtigkeit aus Gnade zu schenken. Und darum ließ er sich bestrafen, er, der Heilige und Gerechte, der völlig Gute, an unserer Stelle. Er wurde gekreuzigt wie ein verachteter, entlaufener Sklave, damit wir frei sein können. Und zwar frei zum Guten. Frei zum Guten. Ja, er hat den Kampf gewonnen, er ist auferstanden und erlebt und er schenkt neues Leben jedem, der sich ihm anvertraut. Und durch den Glauben schenkt uns Jesus ein Verlangen nach Gott und die Sehnsucht und Liebe zum Guten. Und nun können wir nicht aus Zwang, sondern freiwillig das Gute tun, in Dankbarkeit und Liebe, durch die Rettung unseres Herrn Jesus Christus. Allein wegen seinem Ringen können wir überhaupt das Gute wollen. Können wir überhaupt um das Richtige ringen. Das müssen wir verstehen. Und darum bete zu Jesus, vertraue darauf, nicht, dass irgendwo in dir, in deinem Herzen ein Wille zum Guten ist. Das ist Selbstbetrug. Das ist Blindheit. Bete zu Jesus, dass er dir neues Leben schenkt, damit du Anteil hast an seinem Sieg zum Guten. Und damit er in dir das Gute wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Bitte ihn, in dir Gutes zu wirken zu seiner Ehre. Paulus, er betet in Römer 7. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ich preise den Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus. Er ist die Erlösung. Er ist es, der Gutes wirken kann. Er hat den Kampf für das Gute gewonnen. Am Kreuz von Golgatha. Und darum haben du und ich, wenn wir glauben an Christus, die Möglichkeit zum Guten. Und die zweite Anwendung ist diese, ringe um das Richtige, denn es ist nötig für Christus. Befreit durch den Glauben ist es nicht nur eine Möglichkeit, das Gute zu wollen und zu tun, nein, es ist auch eine Pflicht. Wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und darum ist das Gute und das Richtige immer verbunden mit der Frage, was ehrt Jesus Christus? Was ehrt meinem Herrn? Und ihr Lieben, ich bin so betrübt, wie wenig diese Frage in unseren Entscheidungen als Christen wirklich einen Unterschied macht. Wie wenig es eine Bedeutung hat, in unserem Ringen, in unseren Entscheidungen. Was ehrt Jesus Christus? Was gefällt ihm? Prüfe und ringe um das Gute. Und Paulus gibt uns hier ein wunderbares Vorbild. Denke nach. Prüfe dein Herz. Ehren meine Gefühle Christus? Oder führen sie mich auf einen Weg der Sünde? Dient mein Vorteil Christus? Ist es etwas, was ich dankbar aus den Händen Jesu nehmen kann? Oder widersteht es dem Anliegen Jesu? Ist es ein Hindernis für den Glauben? Prüfe deine Gefühle. Prüfe deine Haltungen. Prüfe deine Verantwortungen. Prüfe deine Wünsche. Prüfe deine Pflichten. Prüfe deine Pläne. Prüfe dein Vorhaben. So wie Paulus es tat. Ehrlich und aufrichtig. Betend vor dem Herrn. Fördert es wirklich das Gute, was in uns im Hinblick auf Christus ist durch den Glauben? Oder täuschen wir uns, vielleicht sogar in frommer Weise selbst? Manipulieren wir uns selbst oder andere? Überreden wir uns selbst oder andere? Gebrauchen wir falsche Mittel, um unseren Weg durchzubekommen? Paulus bemerkt diese Gefahren, diese Tendenzen und er schreibt sie sogar auf in diesem Brief, so demütig und offen. Er, der Apostel. Und er erkannte letztendlich, ist das Gute nicht unbedingt das unmittelbar Nützlichste, sondern das, was Jesus wirklich Ehre macht, was Jesus groß macht in den Herzen der Menschen. Nicht das, was wir machen, sondern was Christus in und durch uns tut. Wie er unsere Herzen und unsere Gesinnungen verändert, so dass nicht wir gerühmt werden, sondern wie es im Thessalonicher Brief so wunderbar heißt, wenn er kommt, wird Christus bewundert werden in all seinen Heiligen. Lasst uns nicht träge werden, uns selbst zu prüfen, unsere Herzen und Gedanken vor Gott auszubreiten, um das zu tun, was zum Guten dient. Jesus ist es wert. Dazu helfe uns Gott. Amen.